Hallo und herzlich willkommen zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, hi, hi. Heute aus einem anderen Raum. Ich bin bei einer Kollegin, bei der Stefanie Lang von Lang.
Und ja, du bist also ganz weit im Süden.
Bin im Süden, genau, am Tegernsee, am wunderschönen Tegernsee. Und heute nehmen wir ein bisschen hier, von hier aus auf.
Ja, sehr cool. Also den Hintergrund finde ich sehr beeindruckend. Also diejenigen von euch, die uns sehen, ja. Ich finde die Hunde da oben auf dem Schrank einfach mega cool.
Ja, ich glaube, da werden auch einige eingesetzt im Hundetraining, in der Einschätzung. Und genau, das alte Bild von einem deutschen Schäferhund.
Da hätte mein Hund jetzt wahrscheinlich auch Respekt, wenn er die treffen würde. Das ist ja gerade in so einer 6-Monate-Phase.
Oh ja.
Alles ist wieder gruselig.
Ja, kann gruselig sein. Das ist komisch. Und dann sieht man, ups, was die Gruppe so macht. Und
genau.
Man orientiert sich, aber manchmal zeigt man die Unsicherheit, indem man nach vorne geht. Und
oder nach hinten.
Oder nach hinten, okay. Ja, sind ja beides erstmal die Möglichkeiten. Ne? Also, oder einzufrieren wäre auch noch eine, also wenn ich ja unsicher werde.
Ja.
Und dann probiere ich mich ja aus, was geht besser, nach vorne gehen, nach hinten gehen. Und das sind dann die Momente, wo es um ganz viel Stabilität in der Gruppe geht. Klar, das Verhalten tritt auf und dann aber zu sagen, habe ich wahrgenommen, orientiere dich wieder an mir, dreh dich um, bleib bei mir. Dann schafft man ganz viel Raum, auch für den Hund wieder, sich in die Orientierung zu bringen. Gut, habe ich ein bisschen überreagiert.
Jetzt sind wir aber bei einem ganz anderen Thema. Wir wollen uns nämlich heute beschäftigen mit Beschäftigung.
Ja, wir wollen uns beschäftigen. Beziehungsweise, das ist ja das, was viele rantragen. Was kann ich denn mit meinem Hund machen, wenn der bei mir eingezogen ist, ich vielleicht eine Welpengruppe schon mitgemacht habe, dann in die Junghundgruppe gerade wechselt. Dann liest man ja überall, Hunde müssen, wollen, sollen beschäftigt werden. Dann muss man ja erstmal definieren, was ist denn überhaupt Beschäftigung? Überhaupt eine artgerechte Beschäftigung? Ist das innerartlich denn tatsächlich vorgesehen? Und dann kann man schon sagen, naja, so eine richtige Beschäftigung innerartlich habe ich bei Hunden und bei Wölfen noch kein Fitnessstudio gesehen. Ich habe noch nicht gegeben, die irgendwie Beutel irgendwo verstecken und der andere soll. Deswegen gibt es vielleicht auch viele Beschäftigungsmöglichkeiten, die in den Bereich der jagdlichen Ersatzhandlungen gehen, auch nachvollziehbar. Also wann bewegen sich Hunde, wohin bewegen sie sich? Häufig natürlich auch im Orientierungsverhalten auf der Suche nach Beute. Und das versucht man sich so ein bisschen zu eigen zu machen, um dann zu sagen, okay, wie können wir denn eine Ersatzbeschäftigung, weil im Herkömmlichen, hier darf ein Hund ja gar nicht frei jagen. Also da würde, wenn es nicht vom Menschen die Rahmenbedingungen vorgegeben sind, dann darf ein Hund eigentlich nicht jagen. Also der darf nicht selbstständig ins Unterholz, auch nicht bei einem Jäger, sei denn der sagt, jetzt brauche ich dich gerade mal, um was aufzunehmen. Dann sind wir ja trotzdem nicht in der eigentlichen Gesamthandlung des Jagens, sondern vielleicht im Orientierungs- und Aufstörungsverhalten, aber nicht im tiefergehenden Tötungsverhalten.
Nein, das wollen wir nicht.
Na, also da geht es ja immer um das Miteinander in Anführungszeichen handeln. Und dann sind wir vielleicht schon bei Beschäftigungsformen, die wir auch darstellen wollen. Also beginnend mit einem deiner Schwerpunkte.
Ja, das Dummy-Training, genau. Jagdersatzhandlung natürlich.
Ja.
Fällt da schon rein.
Ja, und auch da muss man sagen, das eignet sich für viele Hunde. Also du bist natürlich in der Retriever-Fraktion, weil es ja dann auch Regularien gibt, wo nicht alle Hundetypen dann teilnehmen können. Aber es eignet sich im Grundsatz für sehr, sehr viele verschiedene Hundetypen.
Mm. Ja.
Spaß machen, ne? Herauszufinden. Wir hatten mal eine bei uns in der Ausbildung, die hat im Chihuahua abortiert.
Ja.
Also natürlich, das Ding ist so klein. Aber es war eine coole Herausforderung. Quatsch, nein, nicht Chihuahua, mit einem Shiba Inu.
Ui.
Spannender. Also, weil denen sagt man nach, die haben auf sowas überhaupt keine Lust und brauchen sie nicht.
Ja.
Aber der war nachher richtig gut. Natürlich nicht mit der hohen Ambition, super schnell alles wieder zum Menschen zu bringen, aber zuverlässig war der kleine Shiba Inu.
Ja, ich kenne einen Spitz, der auch total ambitioniert apportiert hat. Mhm. Ist ja auch nicht ganz so gewöhnlich für so einen Spitz. Der hat ja eigentlich andere Aufgaben. Aber der hat es auch richtig gut gemacht.
Ja, vielleicht aber gilt es für alle Beschäftigungen. Also wir haben natürlich immer so, weil wir Menschen uns ja Spezialisten geschaffen haben. Also dann haben wir gesagt, wir haben den Spezialisten dafür und dann züchten wir da weiter, selektieren weiter. Aber in der dem Blick auf die DNA, also ist auch nochmal ein schönes, schöne Buchempfehlung, Dr. Peter Spork, Epigenetik. Saugut, ganz, also verständlich auch nochmal dargelegt, das Thema Epigenetik, aber eben auch den genetischen Teil. Sagt, naja, im genetischen Code sind unsere Hunde immer noch sehr, sehr nah an dem Wolf dran. Also sehr nah. Und trotzdem negieren wir ganz häufig, dass alle Hunde ja im Grunde auch Jäger sind und die Fähigkeiten haben. Bei dem einen ein bisschen mehr ausgeprägt, bei dem anderen weniger. Aber wir wissen ja auch nicht, ob alle Wölfe gut sind in der Gruppe des Jagens. Also vielleicht ist es ja auch so ein Thema. Also vielleicht der Superjäger bei den Wölfen, der bleibt bei seinem Reh und bei seinen Wildschweinen, die er vielleicht jagt. Nicht ganz so gute, der geht möglicherweise dann auf einmal auf unsere Nutztiere. Also wäre ein spannendes Forschungsprojekt. Also da
oh ja.
Na, und vielleicht kann man es auch mal genau darunter betrachten. Also in der Rasse, bei Rassen gucken wir da drauf und sagen, naja, der ist weniger oder mehr geeignet dafür. Aber trotzdem kann Apportieren super viel Spaß machen. Und wenn es erstmal nur ist, gar nicht auf Wettbewerbe zu gehen, sondern auch mit dem Hund was Gemeinsames zu erleben. Da gibt es ja Abwandlungen auch von, ob ein Futterbeutel, Apportel. Aber auch da ist mein Hund dafür geeignet und zeigt ja im Nachgang immer Auffälligkeiten. Also habe ich einen Hund, der beim Apportieren super gut ist, aber zukünftig ständig alles nur noch apportiert. Ja, aber immer on duty ist. Ja. Dann passt es vielleicht auch nicht zu meinem Alltag und am Ende vielleicht auch nicht so stimmig für den Hund.
Ja, also mein Hund hat mir gestern 3 Paar Schuhe gebracht. Also immer wieder einen neuen.
Ja, aber im ganzen Zustand nehme ich an.
Ja, er hat ihn nicht zerstört, er hat ihn mir nur gebracht.
Gut, ja, so, und dann muss man irgendwann ja auch so eine Trennung machen. Hund, nee, alles muss ich mir jetzt nicht bringen, aber natürlich auch das Freudige ja da drin haben, dass sie bringen können. Also da gilt es eben, sich Erfahrung einzuholen, einen Trainer zu holen oder auf jemanden zuzugehen, der sagt, ich bin gut im Apportieren, aber kann auch sehen, passt das zu dem Hund oder passt es nicht.
Ja.
Und, kann es eine super gute Beschäftigung sein, aber es ist eine Jagdersatzhandlung. Und
ja.
Das ist ähnlich im Mantrailen. Also das ist ja so auch immer noch en vogue. Also ich kenne viele, die ins Trailen gehen, die Mantrailen und Definition davon, also der Hund soll zunächst einmal einen anderen Menschen aufgrund von einer Geruchsprobe finden.
Genau.
Und da schaffen sie erstaunliche Leistungen. Also
unfassbar. Also ich habe schon so wahnsinnige Trails verfolgt. Irre.
Ja, auch Spuren und lange schon nicht mehr sichtbar Regen drüber gegangen, was ja einen Aufruß auch darstellt. Gut trainierte Hunde sind da echt lange unterwegs.
Ja, auf Bahnhöfen, in Einkaufsstraßen, wo so viele Gerüche sind. Unfassbar. Wobei ich das bei meinen Hunden, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal festgestellt hast, also mein Mann fährt oft vor mir zur Arbeit mit dem Fahrrad, wenn ich mit den Hunden noch unterwegs bin. Und wenn ich mit den Hunden dann auf dem Rückweg nach Hause bin, weiß ich ganz genau, wann er wo lang gefahren ist, weil bei meinen Hunden die Nase runtergeht. Bei Sherlock ist es ganz extrem. Und ich sehe genau, wo er gefahren ist. Der verfolgt die Spur. Das ist ganz spannend. Ich habe nie Mantrailing mit ihm gemacht.
Ja. Und du sprichst direkt ja was Spannendes an. Also auch die unterschiedliche Art des Aufnehmens von Gerüchen. Also es gibt Hunde, die wirken, als wenn sie gar nicht wahrnehmen würden, eben die Nase irgendwo in der Luft und atmen nach oben und sind aber super, super in Erfindung. Und andere sind sehr tief mit der Nase. Und man ist sehr lange auch in der im Trailen davon ausgegangen, also gerade im Polizeibereich, dass Hunde das gar nicht können, das mit der Nase oben. Also das ist ja so auch das klassische Vorurteil nach wie vor in der sogenannten Fährtenarbeit. Also Hunde könnten nur am Boden schnüffeln. was ja auch immer noch eine Beschäftigungsmöglichkeit ist, auch ins klassische Fährten zu gehen. Da ist aber die Erwartung an vielen Stellen immer noch, dass der Hund die Nase auf dem Boden behält, also auf der Spur bleibt, denn der Spurtreue bleibt, kommt eher aus dem Jagdlichen. Die Spurtreue zeigt, indem er wirklich mit der Nase auf dem Boden klebt, wobei wissenschaftliche Studien dazu schon also durchaus Belege anbringen, dass Hunde frei in der Luft Moleküle aufschnappen können und gar nicht die Nase auf dem Boden haben müssen. Aber da gibt es unterschiedliche. Aber ich finde es faszinierend, dass deine Hunde so nach feststellen, okay, der ist jetzt gerade rechts abgebogen und oder auch dann in die andere Richtung, der ist ja auch spannend. Also wo nehmen sie den Geruch auf und bringen das ein? Auch da finde ich immer wichtig, wie bei vielen, vielen Beschäftigungen, dass es ritualisiert wird. Also manche Dinge will ich ja nicht, dass mein Hund permanent jetzt im Schnüffeln ist, also ins Jagdliche fällt und sagt, ich habe hier aber einen guten Geruch, dem gehe ich jetzt nach. Kenne ich aber auch, dass es bei Hunden vorkommt, dass die nicht mehr trennen können. Man geht mit denen raus und man merkt sofort, vor allen Dingen, wenn man vorher trailen war, dass sie auf einmal viel, viel empfänglicher für Gerüche sind und sich im Außen viel, viel schneller verlieren. Mhm. Auch da geht es immer um einen guten Abgleich mit dem Team, mit dem man das da macht, ob das diesem Hund tatsächlich gut tut, ob es gut ritualisiert ist. Also der Klassiker ist, man kommt dahin, auch im didaktischen Aufbau, es ist kleinschrittig, man muss erstmal eine kleine Tour mit dem Hund, also eigentlich nur da versteckt sich eine Zielperson, ist einmal links oder rechts abgebogen, sitzt da irgendwo in einem Gebüsch. Der Hund braucht auch den Erfolg. Also es gibt nichts Schlimmeres als da, dass er nie einen Erfolg hat. Dann verliert im Zweifel auch die eigene Handlungsbereitschaft daran. Ob es dann Lust ist, ist immer die Frage. Der wird am Ende ja gefüttert. Der kriegt ein Feedback, dass er das gut gemacht hat. Kann eine super spannende Arbeit sein, ist aber auch aufwendig. Also je weiter der Hund in seiner Entwicklung ist und in seiner Fähigkeit, desto länger werden ja dann auch die Trails. Und die sind auch aufwendig für Kolleginnen und Kollegen, die das anbieten. Und aber da gibt es tolle Sachen auch, sowohl in Seminarform als auch dann in Kursform. Ich finde es immer wieder eine spannende Beschäftigung. Aber da gebe ich natürlich vieles auch ins Vertrauen des Hundes hinein. Also der verfügt über da mehr Riechfähigkeiten, als wir es jemals haben werden. Der kann viel differenzierter das ausarbeiten. Und dementsprechend übergebe ich auch so ein bisschen Führungsanspruch. Auch das Lernen, sich rauszunehmen, kann für Menschen an der Stelle wichtig sein. Trotzdem muss ich nicht hinter dem Hund herfliegen. Also ich muss nicht ein Sprinter sein, um das machen zu können. Da könnte man sich dann in andere Beschäftigungen begeben. Da gibt es ja genügend weitere Sachen wie Zughundesport, die super Spaß machen können.
Ja.
Hast du schon mal einen Hund eingespannt in irgendeiner Art und Weise?
Nee, ich gehe gerne joggen mit Sherlock tatsächlich und auch gerne ein bisschen Cross im Wald, aber der läuft dann entweder frei oder an der Leine, also an der lockeren Leine neben mir. Nicht das Ziehen, das ist nicht meins. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich vielleicht mal machen.
Ja, ich glaube, man hat immer so ein bisschen im Kopf, ich will ja eigentlich, dass er im Alltag nicht zieht. Und es gibt aber viele Leute, die sagen, der zieht sowieso im Alltag, also ziehe ich den wenigstens ordentlich hören und dann kann er nicht durch die Gegend. Kann ja auch ein Entgegenkommen sein. Ich habe viele Formen da schon davon ausprobiert, aber auch mit, also wenn man so einen relativ massiven Hund vorne drin hat, auf dem Trike stand ich mal und hat mich vorne in Catahoula gezogen. Der hat es. Wow. In Wumms, dass ich, glaube ich, nach 100 Metern gesagt habe, okay, das ist mir zu gefährlich. Also der hat gut zugehört, der war mit den Ohren sehr gut geöffnet. Das muss ich mir auch zutrauen. Deswegen finde ich die Laufgeschichten, den Hund in einem Gurt eingespannt zu haben, sehr spannend. Gibt es auch inzwischen tolle Sachen. Also viele Veranstaltungen, wo Hunde eingespannt werden, Carnicross-Veranstaltungen.
Ja.
Allen Facetten, also der Hund am Menschenfest, der Hund an einem Fahrradfest, der Hund an einem Rollerfest, größere, kleinere Gespanne. Da ist viel unterwegs. Aber auch da muss man immer sich genau anschauen, mit welchem Hund habe ich es da wirklich zu tun, kann er gern zuhören, kann er vielleicht auch, also auch spät fängt man damit an, also damit beginnt man noch nicht mit einem Junghund, dass der irgendwas zieht, sondern an die Gelenke denken und da sollte der Körper auch schon relativ ausgereift sein, zumindest das meine Haltung dazu.
Ja.
aber anders als beim Trailen darf er da ziehen. Und trotzdem bleibt es ja immer die Vorgabe am Ende auch des Menschen. Und es tut einigen Hunden gut. Trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass einige wirklich sich in ein jagdliches High hineinlaufen und da auch schon schlimme Unfälle passiert sind. Also ein Hund dann aus den Laufen, dann plötzlich ein querendes Reh gesehen hat und der Mensch hinterhergezogen wurde.
Oh je, Herr.
Ja, also und die es professionell aufbauen, die haben Hunden schon sehr gut auch erklärt, dass ein Nein auch ein Nein heißt und dass man nicht hergeht. Das kommt ja ursprünglich alles aus dem Schlittenhundbereich. Und natürlich auch die Motivation ist das gemeinsamen Laufen, schon mit einer Zielrichtung, auch eigentlich mit einem jagdlichen Erfolg, der natürlich nicht mehr jagdlich ist, sondern stellvertretend ist. Also man läuft bis zur nächsten Futterstelle. Aber das kann, also im Kern kann das eine gute Sache sein. Aber ist immer die Frage, bin ich das auch als Mensch? Habe ich da Lust zu?
Ja.
Da kann es sau viel Spaß machen. Ich kenne viele, die wirklich auch als Mensch damit zum Grinsen obendrauf sind. In meinem Buch Leinführigkeit ist es eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Situation entstanden. Aber da gibt es ein Bild, da bin ich auf dem Scooter drauf und meine Hunde laufen nebenher orientiert. Da werde ich natürlich, ich mache es auch nicht im Alltag. Also ich habe ganz viele Dinge im Hundebereich ausprobiert, weil ich es spannend finde, auch Dinge so ein bisschen zu verstehen. Aber im Alltag dürfen meine Hunde, laufen sie gerne neben dem Fahrrad mit, auch da viel orientiert. Kriege ich natürlich häufig den Spruch, wenn man nur im Lastenfahrrad ist, lass doch die Hunde vorne ziehen.
Ja.
Aber an der Stelle finde ich es gut, wenn sie auch noch bei 20 km/h ohne den Dackel nebenher laufen und
ja,
konzentriert bleiben, auch über eine längere Strecke. Ja. Also tolle Sache. Ja.
Ja, mit Carlo habe ich mal Zielobjektsuche ausprobiert. Das ZOS. Das ist für die Hunde auch total anspruchsvoll. Es ist unfassbar anstrengend, glaube ich. Also der war danach immer richtig kaputt. Aber mir hat es nicht so viel Spaß gemacht.
Mhm.
Ich kann gar nicht sagen, warum. Bei was?
Zu wenig Action?
Ja, ich glaube. Ich glaube tatsächlich, das hast du gut eingeschätzt.
Ja.
Ich brauche ein bisschen Action und ein bisschen Bewegung und so. Also es war mir zu statisch.
Mhm. Also es kommt ja ursprünglich in Anführungszeichen aus der Polizeihundearbeit. ZOS ist ja ein geschützter Begriff von Thomas Baumann. Für ZOS steht Ziel-Objektsuche. Und Thomas und Ina Baumann haben das extrem gut ausgearbeitet, auch mit Regelwerk, und da gibt es Prüfungen und auch in verschiedenen Bereichen mit unglaublich viel Genauigkeit und Liebe zum Detail. Aber man kann es eben auch als Amateurgeschichte machen. Ich find's spannend. Also ich erlebe auch ganz viele, denen Mantrailing vielleicht gar nicht so gut tut, aber die trotzdem gut in der Nase weit sind. Es ist eine schöne Möglichkeit, auch mal an Tagen, wo man nicht ganz so viel Zeit für das Miteinander hat, auch mal den Hund, man legt einen Gegenstand, den man einkonditioniert hat, an einen Ort in der Wohnung, im Haus, und erlebt so, wie sie suchen. Und die Suche soll gezielt und trotzdem ruhig sein. Die Anzeige ist vor allen Dingen ruhig. Also auch da geht es ganz viel um Stabilität. Die sollen die Gegenstände nicht in den Mund nehmen. Kommt auch aus der Drogenspürhund-Geschichte. Die sollen sich davor entspannen, also sehr entspannt, aber trotzdem mit Anspannung hinlegen, sollen den Gegenstand anzeigen. Da gibt's schon phänomenale Dinge, also von Päckchensuche über Trümmerfeld. Da ist man ja dann auch wieder im Rettungshundebereich.
Ja.
Das ist schon echt spannend, aber der Mensch ist natürlich erstmal, der soll sich an vielen Stellen auch rausnehmen. Also man darf gar nicht so viel Führungshilfen geben. Trotzdem ist es ein Zusammenspiel, weil in dem Moment übergibt man praktisch das Zepter an den Hund. Aber in dem Moment, wo er es gefunden hat, soll er es dem Menschen ja signalisieren, also anzeigend sein. Und ich fand es immer super. Ich habe es mit meinem schwarzen Breer super gerne gemacht, auch noch als Anwalt. Da fand ich super, also wir hatten, witzigerweise wurde bei uns ein Büro frei, und dann habe ich noch so ein kleines Trümmerfeld.
Ach, wirklich?
Und dann war das so mittags durchaus schon mal eine Beschäftigung, dann habe ich den Gegenstand, damals eine Kugelschreibermine, versteckt, und das war super. Also den hat viel Spaß gemacht. Ich finde es eine schöne Arbeit. Ich würde mir immer wünschen, dass es vielleicht sogar sich noch ein bisschen mehr verbreitet, gut aufgebaut, verbreitet. Und da lohnt sich auch Ausschau zu halten. Also gibt es gute Workshops und auch sich um das manchmal auch auf das Original zu schauen.
Was richtig gut dabei ist, finde ich, dass man kann es halt bei Wind und Wetter, im Regen, im Dunkeln machen. Und du kannst es auch mit alten Hunden machen, die vielleicht nicht mehr so laufen können. Das ist dann schon mal schöne Beschäftigung.
Ja, also deswegen, ne, das ist, aber auch da bei allen Beschäftigungen, wenn ich das am Ende als Mensch mache, mir das Spaß, ja, habe ich Lust zu. Oder ist es so, ja, ich mache das hier nur für den Hund, was ja auch ein Kompromiss sein kann innerhalb einer Beziehung. Aber da gehört für mich Zoss wirklich so relativ weit oben im Ranking. Ich sage, ja, das finde ich schon nach wie vor ziemlich cool und kann ich auch gerne empfehlen.
Ja, ja. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen mit Sherlock ist tatsächlich das Longieren.
Ja, kann ich total gut verstehen. war ja auch eine meiner Geschichten. Also ich war und bin nach wie vor davon fasziniert, was sich im Laufe der Zeit vielleicht auch bei mir auch vieles verändert hat, mit dem Blickwinkel drauf. Ich habe es ursprünglich mal beutemotiviert kennengelernt, also dass auch da immer eine Aussichtsstellung von einer Belohnung, von einer stellvertretenden Beute. Habe dann irgendwann gemerkt, eigentlich braucht man das gar nicht innerhalb einer stabilen Beziehung. Ja. Der Hund ist bereit, an vielen Stellen einen längeren Weg zu laufen, als der Mensch es im Inneren tut. Also der Hund läuft ja außerhalb des Kreises, der Mensch in der Mitte, also am Ende möglicherweise in der Mitte, aber auf jeden Fall distanziert vom Hund. Aber wenn man auf einmal merkt, dass der Hund einem zuhört, dass er einem Gespräch folgt, dass der Bock hat, auf Schulterhöhe leicht nach hinten versetzt mitzulaufen, dann kriege ich jetzt so eine Erzählung. Also das ist ein Teil meiner Leidenschaft und daraus ist ja im Grunde meine komplette Arbeit entstanden. Also vor 15 Jahren, als ich das selber das erste Mal gesehen habe, war ich so fasziniert. Da war mein Hund 3 Monate alt und da habe ich jemanden gesehen, der seinen Hund im Kreis laufen ließ. Habe dann erst später begriffen, dass es ausschließlich beutemotiviert war. Das nicht mehr so in der Form. Bin aber weit entfernt davon, andere dafür irgendwie zu diskreditieren. Das ist nicht meine Art, daran zu gehen. Aber das, was erstmal passiert, sind unglaublich viele enge Momente mit dem Hund. Und es beginnt im Nahbereich und es geht in die Distanz und man spricht miteinander. Und wenn man ein spaßiges, ein freudiges Gesicht häufig auch von Hunden sehen will, nicht im Aufbau, das ist manchmal ein bisschen schwerfälliger, also plötzlich auch an Grundsatzthemen rankommen kann, dann kann es super viel Spaß machen. Und es ist vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, weil ich so häufig gefragt werde, das auch mal eben zwischendrin zu machen. Also ich baue mir nicht immer wieder einen Kreis auf. Ich habe einen Buhlplatz bei mir in der Nähe und der ist zwar viereckig und trotzdem kann ich kreisförmig schauen. Aber ich habe für mich also wir Menschen brauchen häufig eine sichtbare Begrenzung.
Ja.
Der Hund braucht den Kreis eigentlich nicht. Wenn wir Menschen in der Lage sind, über unseren Blick und Schulterstellung einen Laufweg zu formulieren, dann können die Hunde das super gut mitmachen und immer wieder faszinierend. Und natürlich eine Empfehlung von mir, weil es sowohl kognitiv als auch im Bewegungsapparat beides gut miteinander verbindet. Also das sich mit jemand anders abzustimmen und zeitgleich auch in Bewegung zu kommen und das auf unterschiedlichen Ebenen. Die Mischung aus Dynamik, aber eben auch Statik. Also es beginnt in der Statik, es geht in unterschiedliche dynamische Momente hinein. Und mündet immer wieder in der Statik, auch in der Gemeinschaft. Stellt natürlich auch ganz viel. Es ist eigentlich so ein Grenzgang zwischen Beschäftigung, weil ich immer gefragt habe, was ist denn das eigentlich? Grenzgang zwischen Beschäftigung oder es kann zu einer Beschäftigung werden, ist aber zwischen Erziehung, Beziehung und führt halt hin zu einem gemeinsamen Handeln. Und das ist auch eine schöne Abstimmung plötzlich miteinander. Und trägt dazu bei, auch viele Dinge in den Alltag zu übertragen. Also man erklärt dem Hund die Bewegungslogik des Menschen, die ich aber auch in der Leinenführigkeit brauche. Und da bin ich immer, wo du vorhin sagst, Zoss ist nicht meins, weil zu wenig Action. Ich finde immer eine Kombination. Also bei mir stellt sich ganz häufig die Frage auch, kann ich Dinge tun, die ich für den Alltag nutzen kann und gleichzeitig in Beschäftigungsformen packen? Und dazu gehört für mich ganz klar Longieren. Es ist schön, wenn ich meinen Hund auf meinen Schlüssel konditioniert habe, ab einem gewissen Alter. Könnte ich ihm aus anzeigen, wo er liegt. Kann man ja auch Verbindungen stellen. Wenn ich wissen will, wo meine Kinder zukünftig Party machen, dann kriegen sie die Geruchs meiner Kinder und buchen. Also sowas fände ich halt immer spannend. Ne? Also
ja.
Ist für mein alltägliches Nutzen oder ist es wirklich nur eine Jagdersatzhandlung? Und irgendwie nicht, da bin ich nicht in der Jagdersatzhandlung, zumindest so wie ich es begreife. Wenn ich natürlich immer eine Belohnung, die dann auch noch fliegenderweise von mir weggeht, da muss ich mir immer die Frage stellen, tut der Hund das für die Gemeinschaft, für das gemeinsame Handeln oder tut er das nur, weil eine Belohnung in Aussicht gestellt ist? Und da beginnt manchmal für mich so ein innerer Zwist, also meins wäre es nicht und trotzdem sind es tolle Sachen, die es in dem Bereich gibt. Und es gibt noch viel, viel mehr und ich merke, dass wir alleine wir haben so viel vorgenommen, ne? Wir wollten
also
eigentlich alles an Beschäftigungen vorstellen, nein, das uns so einfällt. Aha, wow. So
ja, die Zeit ist fast rum. Aber eine Sache will ich dich noch fragen, Sammy. Hast du schon mal Dog Dance gemacht?
Ich könnte jetzt sagen, ja, habe ich. Weil ich Dinge ausprobiere. Ich finde es total spannend. Aber Dog Dance weit entfernt. Also natürlich habe ich einen Hund durch die Beine laufen lassen. Also einzelne Elemente, die da drin stecken. Aber als mich interessiert, also aber es hat am Ende nichts mehr wirklich Innerartliches zu tun. Also eben nicht das Hunde unter den anderen. Also ich habe es zumindest noch nicht beobachtet, vielleicht gibt es das auch, aber das ist sehr menschlich. Ne? Also wir wollen was Beschäftigendes miteinander tun. Die Frage ist immer, tut man es wirklich miteinander oder tut der Hund auch da, macht das, weil der Futter in Aussicht gestellt bekommen hat, weil ich ihm Futter vor die Nase halte und er es macht. Aber es gibt trotzdem tolle Formen. Also ich gucke mir ja auch Videos gerne an.
Sehr beeindruckend. Einige
Choreografien da sind. Also wäre nicht meins, auch wenn ich einen Workshop habe, der heißt Tanz an der Leine und im Buch den Engtanz. Also ich finde ja schon so verbindende Elemente im Tanz. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das meins wäre. Hast du schon mal? Richtig noch Dance?
Nee, aber ich komme ja aus dem Tanzen tatsächlich und ich habe mal drüber nachgedacht, aber irgendwie fehlt mir immer der Drive dazu und ja, ich habe so viele andere Sachen mit den Hunden gemacht einfach.
Ja, es war mal ganz nett, vor Jahren war die Perdita Lübbe Scheuermann bei mir im Workshop als Teilnehmende. Und die sagte am Ende beim Longieren, ach, das hättest du gar nicht Longieren nennen müssen. Das ist ja irgendwie auch so eine Bewegungsabfolge, fast wie ein Tanz am Kreis. Der Hund hört zu, der ist mit dir synchron, fast spiegelbildlich unterwegs. Und habe ich auch mal drüber nachgedacht, hätte man vielleicht auch anders nennen sollen. Aber es gab ja schon, also die Grundidee gab es, da gibt es einen Kreis, da läuft so ein Hund außen rum.
Ja.
Dass es für andere dann möglicherweise was Tanzendes hat. Und da wäre es wirklich eine Abstimmung. Da lässt sich jemand drauf ein, ohne dass es, also geht es nur auf der Beziehungsebene. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da in dem Bereich vielleicht gar nicht die so sich nach außen so groß kundtun. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Menschen auch in Bewegungsabläufe hineinkommen, die tanzenderweise sind, die fließend sind, ineinander fließend. Es ist immer ein Teil von Nähe und Distanz. Und wenn man darum Tanzen begreift, ich finde beim argentinischen Tango wird es immer so sehr, sehr, also auch sehr deutlich.
Ne?
Auch mit einem Cut, wie nah darf jemand kommen, wo gehe ich wieder raus, wo komme ich aber wieder rein. Dann wären das so die Tanzformen, die ich cool finde. Bei dem anderen bin ich immer eher auf meinem Gefühl in einem Trick-Dogging-Bereich. Aber auch das hat seine Berechtigung. Also Leute sind ja damit, kommen vielleicht auch darüber mit ihrem Hund gut in den Kontakt. Und alles, was zusammenfügt, hat bei allen Beschäftigungen zunächst einmal recht. Ich muss nur immer gucken, dass mein Hund nicht nachher zu einem Junkie wird. Also ich glaube, das kann man ganz weit vorne oder nochmal oben drüber anstellen. Ich muss schauen, dass mein Hund nicht in übertriebene Handlungsweisen nur um an etwas dran zu kommen geht, sondern dass der immer noch in mir und in dem Wir immer noch aktiv ist. Und da ist es eher so der Appell. Also ich glaube, man kann mit sämtlichen Hunden sämtliche Sachen machen und vielleicht auch mal ausprobieren, Und auch feststellen, das bin ich nicht. Selbst wenn es meinem Hund total gut gefällt, wenn ich es nicht authentisch rüberbringen kann, dann mache ich vielleicht was anderes. Wenn mir Geschwindigkeiten zu hoch sind, dann setze ich mich nicht auf den Fahrrad und lasse dann auch nochmal einen Hund ziehen. Also, oder auch beim Joggen, das ist schon echt beeindruckend, wie schnell man dann plötzlich wird. Kann. Und das muss ich auch wieder aufhalten können. Also auch da eine Beendigung zu finden, das ist schon groß. Und wenn Tanzen einem Spaß macht, probiert man es aus. Also ja, also Elemente davon auf jeden Fall.
Ja, es war schon wieder ein nettes Schlusswort, Sammy. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Wir haben so Sachen wie Agility, Hoopers, Rally-Obedience, Rettungshundearbeit, da sind wir gar nicht mehr drauf eingegangen, aber...
Doch, Wasserhundearbeit und so weiter. Also ich glaube, wir müssen nochmal eine neue Folge machen, um da
auch
noch weiter zu beleuchten, vielleicht auch, warum Dinge cool sind und ihre Berechtigung haben und wo es vielleicht auch manchmal fraglich ist, ob man das unbedingt mal gut machen muss.
Also so ein kleines Träumchen von mir wäre ja, wenn wir beide mal zusammen verschiedene Sachen ausprobieren.
Bin ich sofort, also ganz klar für zu haben. Also das macht ja die Kate Kitchenham in ihrer Sendung ganz, ganz viel. Das habe ich auch irgendwann mal mit WDR angefangen. Da haben wir, wie gesagt, ich finde immer, man kann nur dann über Sachen tatsächlich reden, ohne sie wirklich negativ zu bewerten, sondern erstmal nur darüber reden, wenn man sie selber auch mal erlebt und ausprobiert hat. Und das macht sau viel Spaß. Und dann merkt man auch, was so in vielen Teilen auch Menschen sich für Gedanken gemacht haben. Also warum bauen sie das so auf? Warum baut jemand das Gleiche anders auf? Finde ich wahnsinnig spannend. Und wir sollten damit beginnen, dass ich dann mit einem meiner Hunde bei dir einen Apportkurs nehme. Und ich nehme nicht, dann im Zweifel nicht den Hund, der vielleicht dafür vorbestimmt ist und der das auch von Hause aus so gut macht, sondern würde es dann mit der Kuvertschönin machen.
Ja, da, du willst mich richtig herausfordern, ne?
Ja, ich merk schon. Wenn schon, denn schon.
So. Okay, ich muss dann mit Jackson bei dir longieren.
Ja.
Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht.
Ja.
Ja, abgemacht.
Abgemacht.
Das genau.
Werden wir tun.
Und wenn ihr da draußen mit eurem Hund eine Beschäftigung macht, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben, oder wenn ihr irgendwas macht, was wir genannt haben, dann schreibt uns doch mal und schickt uns doch mal ein Bild und ein kleines Video. Dann können wir das doch mal posten.
Ja, und hinterfragt alles, was ihr macht, wie es bisher läuft, was man noch verändern kann. Und es ist immer mal sinnvoll, sich auch von einem Kollegen oder von einer Kollegin auch nochmal über die Schulter gucken zu lassen. Denn es gibt immer mal wieder einen neuen Blick und auch eine Möglichkeit, das bisher Durchgeführte auch noch weiter zu verfeinern.
In diesem Sinne, vielen Dank wieder für die nette Podcast-Folge, Sammy.
Vielen Dank dir, Nicole. Und euch zuhören. Viel Spaß.
Bis dann. Ciao. Ja.